Hallihallo und herzlich willkommen zu AWFNR 450 und zum Jubiläum heute mit Jan Ullrich. Ich bin schweinestolz. Nach 8 Jahren das erste Interview, was er wirklich macht. Und das tut er mit mir. Ich bin gerührt und ich bin, das ist ein Idol von mir. Ich bin Fan von Jan Ullrich. Schon immer gewesen, noch viel mehr, seit ich ihn vor 3 Wochen, 4 Wochen kennengelernt habe. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr stolz auf diese Folge AWFNR, weil das die Blaupause von dem ist, was ich machen will. Ich will Leute kennenlernen und im besten Fall meine Faszination für diese Leute dann gegebenenfalls auch nach draußen transportieren und in einem Gespräch vielleicht festhalten. Und ich möchte positiv sein, ich möchte nicht lästern, ich möchte auch über die Zukunft reden. Und das ist in der heutigen Folge sehr, sehr wichtig. Und ich bin halt auch kein Journalist. Ich frage nicht kritisch, was vor 15 Jahren, was ist mir total egal. Ich habe jemanden kennengelernt, den ich sehr schätzen gelernt habe und den ich sehr mag. Ich bin kein Christ und gar nichts, aber wenn wir als Gesellschaft irgendwas ernst meinen mit dieser Nächstenliebe und mit zweiten Chancen und Leuten, ja, nach dem Hier und Jetzt und der Zukunft Leute zu bewerten, vielleicht oder gar nicht zu bewerten, sondern einfach in die Zukunft gemeinsam zu gehen, dann ist genau das eigentlich, zumindest in meinem Leben, war das ein sehr gutes Beispiel dafür, weil ich Jan ganz oft umarmen will und das auch getan habe und der wirklich ein mega cooler Typ ist, der mich sehr beeindruckt hat. Wie gesagt, das ist kein journalistischer Podcast, das ist AWFNR, alle Wege führen nach Ruhm. Wenn einer einen Weg zum Ruhm hatte, dann Jan Ullrich. Du merkst, ich bin stoked, ich bin fasziniert davon, wie der so ist. Und natürlich bin ich auch stoked von dem Produkt, weil am Ende ist es genau das, was ich machen will. Vielleicht positiv 1, 2 Leute inspirieren, wie man so durchs Leben geht. Viel Spaß mit dieser Folge. Eine kleine organisatorische Sache noch. Post von Paul ist jetzt samstags auch auf diesem Kanal. Das ist mein Samstag-Newsletter, den nehme ich auch immer auf. Und dann habe ich es mal auch jetzt in den Podcast-Abonnier-Kanal auf AWFNR gestellt. Viele Leute finden es sehr, sehr schön. Ich habe viele Nachrichten gekriegt, dass es gut ist, weil ihr dann einfach auf Play drücken könnt. Das ist ein bisschen Schwallalarm. Da rede ich allein in ein Mikro, mal eine Viertelstunde, mal eine halbe Stunde, ein bisschen, was in meinem Leben passiert ist und dann, was ich so gesehen habe in LA und im Internet. Und das könnt ihr auch samstags euch jetzt anhören. Nicht nur im Newsletter-Post von paulripke.com ist die schriftliche Version davon, sondern auch Audio hier bei AWFNR. Und wenn ich noch eine Sache, Support ist kein Mord. Wenn das irgendwas mit dir macht, diese Folge, wenn du die irgendwie gut findest, teil die bitte bei dir, bei Insta. Man kann auch eine Review dort geben und eine Bewertung quasi abgeben. Das hilft mir dann doch sehr. Und gerade bei sowas wird es mir noch mehr helfen. Weil ich mich freue, wenn mehr Leute das, was jetzt in der nächsten Stunde passiert, hören. Also tag mich, dann reposte ich das die nächsten Tage. Viel Spaß mit AWFNR 450. Ulle.
Jo, Paul.
Du in meinem Podcast. Das ist, also, danke. Wir sitzen hier in Merdingen an einem ehemaligen Bundeswehrbunker, den dein Freund Mike umgebaut hat. Dein Freund Mike ist auch sehr, 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 sehr nett. Ich habe euch ja vor 4 Wochen kennengelernt. Du hast mir da schon echt einen guten Tag beschert. Es war wirklich ein richtig, richtig geiler Tag, als wir hier Fahrrad fahren gegangen
sind. Da kann ich nur Dito sagen. Also das hat für mich auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, wir haben viel gelacht, oder?
Und total.
Du hast viel von dir erzählt, ich habe ein bisschen was von mir erzählt.
Ich habe sofort, also ich war sehr beeindruckt, wie gut man sich auf dem Fahrrad wieder unterhalten kann. Das ist ja tatsächlich was, warum ich auch das Fahrradfahren so liebe und warum das, also weil ich sozial das gerne mache. Und wir ja auch sofort irgendwie nach 4 Minuten irgendwie über Gott und die Welt und die Einstellung und wie es so ist und wo man so entlangläuft. Und ich die ganze Zeit seitdem auch drüber nachdenke, wie kann man das technisch auch hinbekommen, weil eigentlich müsste man auch Podcasts auf dem Fahrrad machen, weil man irgendwie dann doch anders redet, oder? Also es ist dann…
Das kann ich bestätigen zum Teil. Es liegt natürlich an der Person. Also wir kannten uns vorher nicht, ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen erkundigt und was du so machst und und habe ich dann ja kennengelernt und irgendwie eigentlich bin ich sehr zurückhaltend, ja, was auch
na jetzt an dem Tag nicht.
Ja, eben, aber das lag auch an dir. Wenn man kurz mit dir zusammen ist, dann merkt man, dass du eine ehrliche Haut bist und die Sachen machst, die dir Spaß machen, dich nicht verbiegst und nicht verdrehst, und das gefällt mir einfach, ja, das, so eine Leute sind ja selten. Und da hat man ja viele Enttäuschungen auch in meinem Leben hinter mir. Und da habe ich das Vertrauen sofort zu dir gehabt und dann schießt man gleich los. Ja. Man hat ja Sachen in sich, die man eben nicht jedem anvertraut. Und da hilft das Radfahren auch ein bisschen. Man ist in der frischen Luft, man jokt miteinander, man lacht miteinander. Und dann spricht man auch die Sachen an. Und da hast du auch so eine Art und Weise an dir, wo man dann Vertrauen gleich findet.
Es hat mich auch sehr beschäftigt, unser Gespräch, muss ich auch offen und ehrlich zugeben. Und jetzt sitzen wir hier und nehmen was auf und haben ja auch davor auch offen und ehrlich gesagt, ich will hier weder was Kritisches, ich will auch nicht über deine Vergangenheit reden. Das ist mir auch wichtig, weil also da bei unserem Gespräch haben wir viel über die Vergangenheit geredet. Und ich finde aber, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Das war ein Gespräch zwischen dir und mir. Nichtsdestotrotz freut es mich, dass du jetzt hier, also heute will ich so ein bisschen drüber reden, was machst du gerade? Wo bist du und wo fährst du? Also du warst gerade auf dem Mont Ventoux, wenn ich das richtig verstehe,
richtig,
da kommen wir
richtig, ja,
gleich dazu.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es aber ja doch faszinierend, also ich bin ja Fan von dir. Also du hast mich wirklich krass beeinflusst in den letzten 20 Jahren, so richtig daher. Und ich bin auch Fan von Warnemünde und von Rostock, weil einer meiner besten Freunde, ja, Terry, ja, da ja herkommt, ja, der ja, übrigens ja. gerade das Ostseestadion innerhalb von einer Stunde ausverkauft
hat. Wahnsinn, der Typ.
Mega geil.
Ja. Super,
und
super.
Aber das ist wieder so ein Rostocker-Ding. Weil die Rostocker am Start sind, weil die Warnemünder nicht nur beachen können, sondern eben einfach wirklich am Start sind für so ein Support-Ding und für so ein gemeinsames
absolut,
Ding.
Absolut.
Das fand ich wieder so faszinierend, wie geil das da ist. Aber trotzdem haben wir ja noch ein kleines Hühnchen, müssen wir noch rupfen. Also ich... Ich habe mein Studium BWL in Hamburg nicht abgeschlossen und ich bin immer noch der Meinung, und also ich habe es mit meiner Mutter auch nochmal besprochen, die ist auch der Meinung, dass es deine Schuld war. Weil
hat dich das so beschäftigt.
Weil diese eine Prüfungsphase, da warst du in Bianchi, war das, oder? Wie hieß das Team damals?
Bianchi, ja, 2003.
Ja, und da war ich so, da ist die Tour de France in eine Prüfungsphase gefallen und dann habe ich alle Prüfungen abgesagt und habe gesagt, mir ist wichtiger, dir beim Fahrradfahren über Berge zuzuschauen.
Das finde ich genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, das finde ich genial und es tut mir auch nach in dein Leid unbewusst.
Kannst dich aber bei der Mutter entschuldigen.
Dass ich dich von der Prüfung abgehalten. Du, aber aus dir ist ja
ein bisschen was.
Richtig gut was geworden und ich glaube, das kannst du mir verzeihen dann. Nein, ich bin natürlich froh über meine Fans auch im Allgemeinen. Das waren wirklich starke Jahre und gerade nach dem Toursieg 97 überall, wo man hinkommt, waren die Leute. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass man dann Radsport auch mit anderen Augen gesehen hat und dass man, dass die Leute auch sich ein Rad gekauft haben, auch ein Rennrad und selbst Radfahren gegangen sind, weil das ist einfach eine tolle Sportart und das ist natürlich auch in Deutschland so einen Boom auszulösen, ist natürlich auch eine Ehre für mich gewesen.
Und ich meine, jetzt ist es wieder groß, ne? Covid war ganz gut für Radfahren, ne?
Also
absolut. So, das ist ein, warum denkst du, ist das so?
Ich glaube, dass die Leute gesehen haben, wenn man irgendwie eingesperrt ist durch Covid und zu Hause bleiben muss und irgendwie nur mit der Maske, da fehlt einem was und Bewegung ist da ganz wichtig und die Leute konnten nicht wegfahren, aber sie konnten rausgehen, sie konnten joggen oder Radfahren und haben dann auch nochmal wieder die Liebe zum Sport irgendwie entdeckt, denke ich mir mal.
Ich finde es ja nach wie vor faszinierend, wie viel man sieht. Also dass man nimmt irgendwie die Wahrnehmung, also es ist eine andere Wahrnehmung als alles andere. Also klar, mit dem Cabrio durch die Gegend, also Mont Ventoux, wie war es denn? Also du bist jetzt den Mont Ventoux mal wieder erklommen. Hast du ein E-Fahrrad genommen oder normal?
Nein, ich hatte mein schönes Pinarello. Es war eine Gruppe von wunderbaren Leuten. Wirklich.
Wie viele Leute waren da?
Wir sind dann zum Schluss dort hochgefahren mit 12 Leuten.
Okay.
Ja, und da waren tatsächlich welche bei, was auch überhaupt gar nicht schlimm ist. Mit drei E-Fahrräder waren dabei. Die Leute hatten Spaß, sie waren auch schon ein bisschen älter und hatten Spaß, da hochzufahren. Wir hatten fantastisches Wetter, muss ich sagen. Und das war ja auch für mich, ich bin das letzte Mal als Profi gefahren, 2000. Also es waren 22 Jahre her.
Oh, krass.
Aber ich wusste noch jede Kurve.
Wirklich?
Und ich wusste auch noch, wo Pantani attackiert, wo Lenz attackiert. Pantani gewinnt damals die Etappe. Lenz wird Zweiter, ich werde Vierter. Mit ein bisschen Rückstand war nicht ganz zufrieden, weil den Tag war ich eigentlich relativ stark. Aber da oben war so ein Sturm gewesen. Man fährt eigentlich den Mont Ventoux an, dann wird es durchgehen, so 10-11%, so 10 Kilometer und dann kommt man aus dem Wald raus und sieht aus wie, ein bisschen wie auf dem Mond, stelle ich mir es vor, wie auf dem Mars oder auf dem Mond.
Und das die erlebst du alles, ich muss dich unterbrechen, aber du gehst, du fährst das, dann da hoch und hast das alles wieder im Kopf, oder was?
Ich hatte das auch nicht so gedacht, aber das habe ich letztes Jahr schon in Rostock festgestellt. Letztes Jahr war ich mit meiner Familie, mit den Kindern in Rostock für 3 Wochen. Und da bin ich auch so an verschiedenen Sachen, wo ich als Kind war, ja, und Gerüche oder das Salzwasser mit den Wäldern vermischt, da fällt dir sofort ein, was du mit 6 oder 7 dort schon mal erlebt hast, ein Crossrennen gelaufen bist. Und so war es auch auf dem Mont Ventoux. Das war wirklich, ich wusste jede Kurve, also sind nicht viele Kurven, aber ich wusste genau, dann und dann, hat Lenz seine Leute reinfahren lassen und richtig schnell. Und wir waren alle froh, wo dann der letzte Helfer rausgegangen ist, weil das war eigentlich so schnell, das hätten wir bis oben gar nicht durchziehen können. Und dann Pantani war schon abgehängt, ja. War wirklich schon 40 Sekunden hinter der Gruppe, ist dann oben wieder zurückgekommen und gleich vorbeigefahren. Und der war damals nicht so gefährlich in der Gesamtwertung, dass wir ihn erst fahren lassen haben. Und dann ist Lenz aber mit einer Attacke hingesprungen, wo keiner mitgehen konnte. Und hat dann ein bisschen oben, das hat man auch im Fernsehen gesehen, er hatte vorher ein bisschen... weil er so viel gewonnen hat, hat er dann auch so Pantani gewinnen lassen. Das hat man okay. leider auch gesehen, so ein bisschen. Und das fanden einige nicht so gut. Ja, aber
wir sind jetzt schon wieder in der Sportanalyse, genau. Wie schnell du schon wieder dahin gehst.
Wir wollen ja hier nur gut. Jetzt war es super. Also wir hatten einen tollen Mechaniker dabei, der Roman, ein Freund von mir. Und dann sind wir da, jeder ist so ein bisschen sein Tempo gefahren. Wir haben natürlich ab und zu mal angehalten, haben auf die Gruppe wieder gewartet, haben ein bisschen gequatscht und haben uns eigentlich gut gehen lassen, haben uns gut verpflegt und wir haben uns auch sehr gewundert, weil der Berg ist ja bekannt für oben, wenn man rauskommt aus der Baumgrenze, ist immer ein Riesensturm da oben auf dem Ventoux. Das ist eigentlich so der Windberg. Und das haben uns auch die Einheimischen gesagt, dass wir hatten windstill, also praktisch windstill.
Und mega Wetter, also auf Insta sah es zumindest
aus, oder? Mega Wetter, keine Wolke und windstill, das ist eigentlich das, was die Einheimischen auch gesagt haben, das kommt vielleicht einmal im Jahr vor. Und das war natürlich oben eine Aussicht, du hast, 70, 80 Kilometer fast ins Land reingucken können und das war gigantisch. Und es war, wussten wir auch vorher nicht, es war ein Tag vorher, wir sind Montag hochgefahren.
Ja.
Und einen Tag vorher war ein großes Event mit einigen tausend Radfahrern, Radfreunden,
ja.
So eine Art Gran Fondo oder sowas, so ein Mont Ventoux Gran Fondo, gibt es ja mehrere Sachen im Jahr. Und deswegen waren am Montag auch noch viele Leute da oben. Ja. Und da haben sich wirklich, also die Leute haben sich hochgequält, alte Junge mit Elektrobike, es war unglaublich, wie die Leute da oben oder gekämpft haben unterwegs. Ich habe auch einige dann überholt und habe dann auch mit einigen gesprochen, wo sie herkommen. Da waren Belgier dabei, Franzosen.
Erkennen die dich?
Ja. Oben stand auch, es war auch ganz lustig, die hatten es auf Instagram gesehen, dass ich in der Gegend bin. Und da stand eine Gruppe, ich weiß jetzt nicht, wo sie herkommen, aber es waren so 6, 7 ziemlich junge Nachwuchssportler. Die haben auch so ein bisschen Trainingslager gemacht und die haben so sich gefreut, ja, dass sie gerade zu dem Punkt, wo ich da hochkomme, auch da oben gerade sind.
Die sind geil.
Und da musste ich natürlich Fotos machen oder durfte Fotos machen. Und das ist immer, das Schöne ist da oben, egal wie du da hochgekommen bist, ob du dich geschunden hast, manche brauchen, also ich habe auch so um die 2 Stunden gefahren. 2 Stunden, der Berg ist 17, 18 Kilometer lang, sehr steil.
Ein bisschen langsamer als 22.
Und mit ja. Paul, als Profis sind wir da, glaube ich, ein bisschen unter 1 Stunde hochgefahren. Jetzt,
doppelt so.
Ja. Oh Gott. Aber wir haben natürlich, es kommt ja nicht, es kommt ja gar nicht mehr bei diesen Rad-Events, kommt ja gar nicht mehr, ob ich das Schnellfahren hochfahren kann.
Ich weiß, also, aber trotzdem ist es ja absurd, wenn man sich das mal vorstellt, wie.
Ja, das ist.
Weil
ja.
Also wir machen ich war auch auf Malle Fahrradfahren und da machen wir immer so Challenges am Ende. Und also für mich ist es, ich bin jetzt wieder 3 Runden gefahren oder sowas und in so einem Velodrom irgendwo in der Mitte von Spanien, was sehr, sehr schön war. Und mir war 45 Minuten danach schlecht.
Ja.
Also so richtig absurd schlecht. Ich will mir nicht vorstellen, wie das für dich damals war. Also so, das muss ja, du, also das kann ja nicht, der Blutgeschmack geht doch nicht weg so schnell, oder?
Also wenn man so einen Kaltstart hinlegt, den Blutgeschmack kenne ich natürlich auch. Ja. Ja, und aber man war damals als Profi, das war dein Beruf und du hast jeden Tag auf dem Rad gesessen. Du kannst natürlich, du hast Intervalle gefahren, die ganzen Renntage, das ging dann. Aber es geht mir heute teilweise auch so auf meinen Events, wenn ich ein bisschen zu übertreibe oder möchte mal den Leuten auch mal zeigen, 500 Meter, was ich noch drauf habe, dann habe ich genau dieses Gefühl auch noch.
Ortschild-Sprint.
aber das, ich kenne das, ich weiß, was du da meinst, und weil du das ja gar nicht gewöhnt bist. Ja? Aber finde ich trotzdem gut, dass du da so ein paar Challenges machst. Und,
naja, also
und du bist ja auch, ich habe gehört, du warst da auch richtig, richtig vorne mit bei. Also eine gute Zeit über knapp 1 Kilometer hast du erzählt.
Ich bin dann immer sauer, weil die tippen dann immer, also sind 40 Leute, und die tippen dann, wie schnell ich das so schaffen werde. Aha. Und da war Ete dabei und Ete hat so ein bisschen gerechnet und hat dann halt, naja, du wirst schon 42er Schnitt fahren und musst zwar im Start, aber dann wirst du so bei 1,42 ankommen oder sowas. Und alle anderen haben so 2 Minuten plus und auch Leute 5:10 oder sowas. Ich bin 1,17 gefahren.
Ja, stark.
Und war sauer, dass mir das keiner zutraut von denen. Also ich habe so gemerkt, dass nicht einer so einen Lucky Punch macht, dass, aha, also ich habe das schon bereut. Also mir war wirklich eine Stunde kotzübel und mir war schwindelig und ich hätte es nicht so machen sollen. Mhm. Aber ich war dann auch ein bisschen stolz. Und ich habe auch die Jungen dann so ein bisschen herausgefordert und hab eine kleine Geldprämie gesagt, so, wenn du schneller fährst. Und das hat dann auch keiner geschafft. Also ja. Und da muss ich dann, aber das ist ja meine Physis, würde ich dann
aber
schon sagen.
Oder? Aber das spricht halt ja auch für dich, dass du da auch so ein bisschen Motivation rausholen kannst, dass die Leute dich nicht richtig
unterschätzen.
Total. Ja, und dann
jetzt erst recht.
Weil du hast mir erzählt, dass du auch richtig lange Strecken teilweise in Amerika schon gefahren bist und dass du Triathlon mitmachst und so weiter. Du bist ja schon recht sportlich, ja. Und
also im Moment, ja. Also ich hab's ja alles.
Und ich habe da ja vor 4 Wochen auch gesehen, wir sind 2,5 Stunden, glaube ich, gefahren. Ja. Ne? Mit einem Katzenbuckel, das ist hier am Kaiserstuhl ein sehr steiler Berg.
Ja, hallo, am Katzenbuckel warst du, du bist aus dem Sattel gegangen.
Ich musste aus dem Sattel
gehen.
Du bist
nie aus dem Sattel gegangen. Das war doch der eine, mit Rippke am Katzenbuckel.
Es war, ja, aber du hast mich ja dann auch noch gereizt und hast quält dich, du Sau. Dieser Spruch, den Udo Bölz ja 97, den ich leider gar nicht gehört habe. Also das ist ja nach so vielen 25 Jahren noch, ist das immer noch in den Leuten ein Gedächtnis. Und ich habe leider das gar nicht gehört damals, aber das war halt so. Und da haben wir uns ein bisschen Spaß gemacht. Und du noch mit dem Handy mit einer Hand am Lenker. Und der Katzenbuckel ist wirklich oben raus. Was hat der? Also hat schon 14-15%, ja, also sehr steil.
Aber es ist jetzt nicht Mont Ventoux, muss man
Nein,
sagen.
Nein, von der Steilheit her.
Im Kaiserstuhl ist der, oder? Wir sind durch den Kaiserstuhl.
Genau. War ja auch sehr schön oben, ne?
Voll. Der schönste Ort. Also ich finde nach wie vor Freiburg mega geil.
Und
wie das hier so ist. Und das, also natürlich neben dir war die Radrunde einfach voll geil, weil es geiles Wetter war. Und weil, aber es war schon auch mein Limit. Also ich habe immer so cool getan. Und ich muss auch, also eins muss ich echt sagen, ich habe, glaube ich, die beste Pasta meines Lebens danach bekommen, weil dein Kumpel Mike eine sehr gute italienische Köchin zur
Frau
hat.
Richtig, richtig.
Alter Schwede. Ja. Ich wusste nicht, wie gut Nudeln mit Tomatensauce schmecken können.
Das ist
vielleicht hat
es
auch was mit der Belastung davor zu tun gehabt, aber es war wirklich, also alter Schwede. Kudos an Mikes Frau. Das war
absolut.
Das war auf jeden Fall echt.
Da sieht man, dass sie Italienerin ist. Sie holt auch diese ganzen Zutaten in Italien dann. Da kommt sie immer mit einem großen Auto, also gepackten Auto wieder zurück. Und das hatte ich genauso das gleiche Gefühl. Aber was ich noch fragen wollte, ist dir wichtig, dass du hast eben gesagt, du hast so getan, als wenn es leicht geht. Also ist dir wichtig, dass du dabei gut aussiehst, also wenn du Sport machst?
Look pro, go slow ist ja mein nach wie vor mein Motto. Aber also, ich habe jetzt viel angefangen zu laufen und habe dann auch mal während einer der Triathlon, wie ist die Mehrzahl von, also ich, bei einem Triathlon habe ich, ist jemand, ein Freund von mir ist dann dazugekommen mit dem Fahrrad und ist so neben mir hergefahren und dann habe ich für mich einmal gesagt, so ey, habe ihm mein Handy gegeben und habe gesagt, kannst du mich einmal filmen? Und es gibt ja so auf Instagram so Instagram versus Reality, also ist ja dann schon ein bisschen anders. In meinem Kopf, wie, ich habe jetzt 30 Kilo abgenommen dieses Jahr und bin so sportlich wie, glaube ich, seit 20 Jahren nicht
super,
mehr.
Super.
Und in meinem Kopf laufe ich wie so ein Läufer. Also, und dann habe ich dieses Video gesehen, das war näher am Gehen als alles andere. Das war so, also gerade laufen sieht so komplett unergonomisch, also es sah so bescheuert aus und so, dass ich wirklich nie wieder im Anspruch habe. Und auf dem Fahrrad gibt es auch manchmal Aufnahmen von mir. Da muss ich sagen, siehst du schon ein bisschen besser aus. Also so an Haltung und
ja, aber
und
vielleicht ist es auch nur in deinem Kopf. Vielleicht ist es auch nur in deinem Kopf.
Also nee, ich hab's ja filmen lassen.
Erstmal Chapeau für also das, was du sportlich machst und das 30 Kilo abgenommen, das ist ja.
Aber ich hatte ja auch da drauf davor. Also ich meine, du bist ja auch manchmal aber, so hoch runter.
Ja, kannst, richtig, richtig. Ich hatte im Winter auch immer so teilweise 10 Kilo drauf und aber es strengt natürlich in der ersten, du brauchst so viel mehr Energie, um dann wieder die Fitness zu haben. Aber 30 Kilo, das fühlt sich ja, da muss ja wie zwei verschiedene Körper anfühlen, oder?
Also am Berg vor allem. Und ich war vor einem Jahr mal auf so einer Radveranstaltung, wo ein Phil Geimen, der macht so Cookies, sagt dir das irgendwas? Ein ehemaliger Profi, der so YouTube-Sachen macht. Ja. Egal, also ein amerikanischer Fahrradfahrer. Also da war ich noch 30 Kilo schwerer und bin aber trotzdem schon Fahrrad gefahren. Mhm. Und da haben wir dann so beim Mittagessen so ein bisschen, der hatte ein, zwei Wein zu viel dann und es war in Napa Valley und alles so schön. Und irgendwann hat er so ein bisschen zu sehr übertrieben mit so Witze über mein Gewicht. Also er hat mir dann immer die Butter rüber. Aha, und der war so ein richtiger Rennrad-Spargeltarzan. So ein ganz dünner Bergfahrer, der so, ja, ist mir klar, dass du ein bisschen dünner bist als ich, aber jetzt ist auch mal gut. Und der hat nicht mehr aufgehört damit. Aha. Und das habe ich so Joko erzählt damals in meinem Podcast. Aha. Und dann hat der so ein paar Nachrichten gekriegt, dann ist es so hin. Und dann hat der irgendwann, also wir haben uns immer noch verstanden, und dann haben wir uns verabredet und haben gesagt, wir fahren mal einen Berg in meinem Surrounding. Aha. Das ist schon so ein 800 Meter Berg. Also aha, so das ist jetzt nicht der Feldberg und auch nicht Mont Ventoux, aber trotzdem ein normaler Berg. Aha. Und wir packen die Gewichtsdifferenz. Mache ich dir in Gewichtswesten und hab den von
dann
oben
er,
bis
dann
unten.
Dann hat er ja keine Chance mehr.
Keine Chance.
Nee.
Also der hatte nicht den Hauch einer Chance, weil der, also, und das ist ja auch was natürlich fühle ich mich jetzt, weil ich habe ja immer noch.
Ja, die Kraft die ist ja da Kraft, geblieben wahrscheinlich, ne? Die Kraft ist da geblieben. Minus 30, das ist ja.
Unfassbar.
Ja. Und dann fängt es ja auch richtig an, Spaß zu machen, ne?
Total.
Das ist ja dann auch so, wenn's dann, weil die harten Kilometer sind auch immer, wenn man lange Pause, Verletzungspause hat oder sowas, wenn du denkst, oh, das ist ja gar nicht mein Rad, was ich unter dem Hintern habe, das fährt sich komplett anders, die Knie gehen nach außen, der Bauch stört und so weiter. Das ist ja dann erstmal noch, für mich war das immer Quälerei, bis es dann mal wieder gelaufen ist und dann habe ich das genossen, ja. Und ich denke mal, das ist jetzt bei dir auch so, ja. Das ist ja, da kann man sich echt reinsteigern dann auch, ne?
Am Katzenbuckel, da hat's ja noch so ein klein bisschen Sorge, ob die Fitness ausreicht für die Mont Ventoux-Woche. So, also es waren ja mehrere Tage, ihr seid ja nicht nur einen Tag.
Ja.
Jetzt so danach, hat's ausgereicht?
Es hat ausgereicht. Ich konnte es auch genießen. Ich bin dann natürlich hier auch noch zu Hause in den letzten Wochen vorher. Nicht viel gefahren, aber permanent. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht übertreibt. Ich muss ja auch ein bisschen mit meinem Rücken und mit meinem Knie aufpassen. Das sind ja jahrelange Probleme. Aber das ist jetzt, wenn ich nicht übertreibe, wenn ich nicht irgendwo einen Sprint fahre oder den Katzenpuckel mit einem riesen Gang hoch, dann hält das alles und dann bin ich jeden Tag so meine zweieinhalb Stunden gefahren und das reicht dann auch, weil ich habe ja so viele Lebenskilometer. Und,
hast du das mal ausgerechnet?
Nee, nicht wirklich. Aber wenn ich jetzt als Profi bin ich so 35.000 Kilometer im Schnitt gefahren ungefähr.
Im Jahr?
War im Jahr, ja. Und nicht viel weniger als Amateur. Als Amateur haben wir auch schon, damals war es ein komplett anderes Training vor 30 Jahren, sage ich jetzt mal, vor 27 Jahren, 28 Jahre. Da hat man sehr lange Distanzen gefahren, aber dafür sehr ruhig. Also da hat man gedacht über die Ausdauer, dann kann man die Renntage drauflegen, die Intensität steigern und dann hält das die ganze Saison, weil man zu viel Ausdauer hat. Das Herz ist größer geworden und so weiter. Heute trainiert man ganz anders. Heute kommt man aus dem Training und ist fit für das Rennen und man kann das gewinnen, weil es werden so viele Intervalle schon gefahren. Also es wird der Wettkampf simuliert im Training schon und das ist ein ganz anderes. Das kenne ich gar nicht. Ich bin fast keine Intervalle damals im Training gefahren als Profi, ja.
Aber
wo ich auch sage, Mann, was war das denn? Also hätte ich ein Stückchen besser sein können wahrscheinlich.
Und hast du vor Mont Ventoux jetzt Intervalle gefahren oder bist
nein,
du da zu?
Nein, ich bin. Ich habe mir auch, ich hatte vorne dann ein 36er Kettenblatt, das kleine. Und hinten hat mir der Roman eben, ich glaube, einen 29er oder 30er Kranz, den ich als Rettung. Man hat immer so gerne, wenn man nicht weiß, was einer auf einen zukommt, hat man immer so gerne, ich sag dann, so einen Rettungskranz dabei, ja, wo du dann nochmal den schalten kannst und dann machst du nur zwei Meter oder so pro Umdrehung und dann kommt man überall hoch. Und wir haben auch ein paar Pausen gemacht, Das ist ja auch das oben kurz vor Mont Ventoux oben vorm Top ist ja auch das Simpson-Denkmal noch.
Ja, ja.
Der damals leider dort an dem Berg verstorben ist und da haben wir dann auch nochmal angehalten, haben nochmal ich habe nochmal kurzes Gebet gesprochen, haben ein paar Bilder noch gemacht. Und haben immer genug Pause gemacht, ja, weil das ist ja auch Trinken, Essen ist auch ganz wichtig, wenn man Sport macht. Und das haben wir uns wirklich gut gehen lassen und konnten das alle genießen. Also wirklich keiner dabei, der dann oben so kaputt ankam, der das nicht mehr genießen konnte.
Du strahlst ein bisschen mehr Energie aus übrigens als vor 3 Wochen. Ich leg dir mal was in den Mund, ob das so ist oder nicht, kannst du dann danach entscheiden. In unserem Gespräch war es ja schon manchmal so, dass du, also ich bin da rausgegangen und habe mir für mich so überlegt, ich glaube, dir ist nicht klar, wie inspirierend und positiv du für Menschen wie mich warst. Also so, ich glaube, das ist dir nicht klar und ich sage das ja dann, ich formuliere das dann. Ich bin ja schon jemand, der auch, wenn ich ein Kompliment im Kopf habe, dann sage ich das auch und das ist dann vielleicht das Amerikanische in mir. Und ich finde, das hat man gemerkt, dass dir das auch ein bisschen gut getan hat. Du aber vielleicht auch, und das ist das, was ich dir jetzt in den Mund lege, vielleicht auch so ein bisschen skeptisch warst, wie kommt denn das so an, wie ist denn das so? Und dann mache ich aber zum Beispiel so ein Video und das war ja nur positiv. Also wie viele Leute da gesagt haben, so wie geil das ist, Ulle auf dem Fahrrad zu sehen. Punkt. Dir geht's gut. Und wie viele Leute sich für dich gefreut haben dabei. Merkst du das dann auch in so einer Woche? Also gehst du da dann auch so raus und merkst so?
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Das ist, ich hatte vorher lange eine Pause, wo ich jahrelang keine Events mehr auch und ich brauchte so ein bisschen Bestätigung auch, ja, und das hatte, wie du schon richtig sagst, das hat auch unser Ausfahrt, du hast ja dann auch so eine positive Art und du kannst es auch schmackhaft machen und da geht man schon anders raus, man braucht so ein paar Kleinigkeiten, die dann auch gelingen, wo man dann sagt, wo man besser ist, als man selber sich eingeschätzt hat, ja, und wo es besser läuft und dann hat man noch Glück mit dem Wetter und das Hotel. Wir hatten ja da in Frankreich, muss ich kurz erzählen, wir hatten natürlich eins der besten Sporthotels da oder überhaupt Hotels gebucht in der wunderschönen Gegend dort. Und das ist ein Tag vorher, wir hatten schon gepackt und alles, kriegt der Maike Anruf und das Hotel ist über, also da war ein Regenfall und mit Hagel und so weiter, jedenfalls war das komplett überflutet.
Oh.
Das Hotel, die Autos sind weggeschwommen, da haben so Bilder und Filmchen mitgeschickt, also das Hotel war nicht mehr da.
Ja. Ja.
Und dann haben die über Nacht praktisch also wirklich gezaubert und haben dann in der Nähe ein anderes Hotel, was auch sehr gut war, vielleicht ein bisschen vom Stand, aber alle waren sehr zufrieden. Es war in so einem Wald drin gelegen, mit einem großen Pool, mit Fitness und Sauna und so weiter. Und das war auch nochmal so ein Ding, wo wir gesagt haben, Mensch, das hat jetzt alles gepasst irgendwo, ja. Also wenn das Hotel, das eine sagt uns ab, aber die haben dann gezaubert, dass die noch so viele Plätze hatten oder so viele Zimmer hatten, ja. Und dass der Standard auch so hoch war, dass es den Leuten praktisch gar nicht aufgefallen ist. Das war auch alles. Es hat eigentlich alles ineinander gut gepasst und die Räder waren da. Wir hatten keinen Defekt, wir hatten keinen Sturz. Wir hatten wunderbares Essen auch, was ja auch wichtig ist, weil Sport und Genuss ist mir auch immer sehr wichtig gewesen. Und letztendlich habe ich dann, das Feedback war sehr gut, also durchgehend sehr gut. Ja, die Leute haben dann auch nochmal angerufen und wir hatten auch einen Fotograf dabei, wo wir was zusammengestellt haben, wo auch sich jeder nochmal so ein Chip bekommen hat mit den ganzen Videos und Bildern drauf. Und das war gut und das tut auch gut dann, ja, wenn du so einen kleinen Schulterschlag kriegst, so einen kleinen Ritterschlag, sage ich mal, dass du es gut gemacht hast. Und das hatte ich vorher lange nicht. Das fühlt einen dann gut, das fühlt sich gut an, auf alle Fälle.
Und ich meine, also unterschätzt mal nicht, du hast ja eine Erinnerung geschaffen für diese 12 Leute, die sie ihr Leben lang nicht vergessen werden. Also ich höre dir zu und ich will sofort mit dir auf dem fucking Mont Ventoux hochfahren oder Alpe d'Huez oder was auch immer, was ich ja auch nicht hinkriege wahrscheinlich, aber dass du das, also das ist eine große Gabe, finde ich, dass man Erinnerungen für andere Leute schaffen kann, indem man einfach was gemeinsam erlebt. Und in meinem Leben ist das ja auch manchmal so, nicht mal annähernd so groß wie bei dir, aber trotzdem ist es so, dass Leute sich manchmal eben erinnern für irgendwas, was ist da. Und ganz im Kleinen, wenn ich ein Foto mache, kann ich ja eine Erinnerung festhalten für die.
Ja.
Und bis heute ist es mein Anspruch, dass Leute eben vielleicht irgendwie eine Erinnerung schaffen und ist das, was mich am zufriedensten macht eigentlich und auch am stolzesten, weil Geld mir völlig egal, was, also so ich bin ja ein Glückskind, was viel zu viel Glück hatte, aber trotzdem
Das ist, so muss ja auch erarbeitet sein.
Ja, aber trotzdem, dass so dass Leute, dass du ja, Leute positiv ja, beeinflussen kannst, ja. Das ist schon echt was wert.
Aber ich habe schon immer ein Problem. Ich bin ja von Hause eigentlich ein sehr zurückhaltender und ein bisschen auch schüchterner Kerl. Ich hatte schon immer ein Problem, da meine Leistung oder den Gewinn der Tour de France. Das war für mich so damals, ich konnte es einfach und ich habe es gemacht und es war für mich eigentlich nichts Großes. Ich habe mich auch teilweise nicht geschämt, aber ich habe teilweise für Fairness habe ich dann 2003, wo ich auf Lenz noch gewartet habe, wo er stürzt, den Fairness-Bambi bekommen, ja. Da dachte ich, das ist doch selbstverständlich, dass man da wartet auf seinen Gegner und dann ihn im reellen Wettkampf, um ihn im reellen Wettkampf vielleicht zu schlagen. Und das war für mich alles so dieser Erfolg auch, den ich damals hatte. Das war für mich, ich sehe das gar nicht so als so ein Riesending an. Verstehe aber natürlich, weil ich auch viel Fanpost bekomme oder auch mit den Leuten mich damals auch oft unterhalten habe, was das für die Leute bedeutet, ja, dass die selber ihr Leben auf einmal geändert haben, weil sie selber sich ein Rad gekauft haben. Das habe ich selbst nie verstanden, warum die Leute so sich so selbst motivieren können, weil du jetzt sag ich mal die Tour de France gewonnen hast, ja, weil ich persönlich selber, für mich war das jetzt gar nicht so ein großes Ding, ja. Und, naja,
Entschuldigung, mal bitte.
Also, ja, aber weißt, was ich meine, weil
ich kann es halbwegs nachvollziehen, aber es ist halt schon so, dass du der beste deutsche Radfahrer der Geschichte. Weißt du, ich verstehe schon, dass du, glaube ich, also dieses ja. Grundvertrauen oder die Einschätzung ist natürlich was anderes. Und das war, also die in meiner Jugend war schon auch so, dass der Erfolg ja dann gar nicht, also man träumt so von dem Ersten und was auch immer, und das hält ja gar nicht so lang an und dann denkt man so, what's next und wo ist es dann? Und ich nenne das bei mir immer Maximierung der Ereignisdichte, weil ich immer sofort das Nächste will und so viel wie möglich. Es hat angefangen in Kuba, haben wir doch auch drüber geredet, ja. In Varadero waren wir da, bevor wir in Santiago de Cuba Fidel Castros Neujahrsanfrage, also so waren meine Eltern unterwegs, die haben mich dann nach Santiago de Cuba und da musste ich 6,5 Stunden Fidel Castro auf Spanisch seine Neujahrsrede mir anhören. Alter Schwede, als 16- oder 15-Jähriger oder sowas. Und da war es aber so, dass, also Varadero ist eher so der Touristenort da. Und die haben mir dann einen Fallschirm, also wenn man so an so einem Seil hinter einem Boot, das haben sie mir geschenkt und haben gesagt, okay. Paul, heute darfst du an diesem Schirm hinten hängen. Und dann war ich da oben.
Schon, ja.
Ja, und die waren so ganz selig und saßen in diesem Boot und waren so, Mensch, wir haben jetzt unserem Sohn das Urlaubshighlight hoffentlich und der kommt jetzt hoffentlich selig da runter. Und im ersten Moment, wo ich in Hörweite war und eigentlich auch schon davor, habe ich gefragt, ob ich jetzt als nächstes Auto fahren darf, weil ich also sofort next. Ich war nie zufrieden mit irgendwas, wo ich mich auch ein bisschen schäme für im Nachhinein, weil das so schwer ist, glaube ich, sowas. Also für mein Umfeld ist es manchmal schwer, weil mit so Typen, die nie zufrieden sind, auch mit sich selber nie zufrieden sind, ist es ja auch gar nicht so leicht, Zeit zu verbringen, weil man so ein, also man muss es ja auch
Ja, aber
erlernen.
Du bist ja so ein, ich will nicht sagen getrieben, aber du willst ja dann mehr vom Leben, ja. Und das ist das habe ich auch gesehen, dass weil ich habe ja zum Beispiel genau das Gegenteil gehabt. Ich hatte jetzt einige Jahre mit mir zu tun und habe mich dann zurückgezogen. Und das konnte ich machen, das konnte ich auch aushalten, weil ich hatte vorher auch so ein bisschen, so wie du, die Art, ich will mehr, ich will alles und das habe ich jetzt erlebt und ich will die Länder noch sehen und so weiter. Also ich war auch immer permanent unterwegs. Und jetzt habe ich da so ein paar Jahre, wo ich wirklich Ruhe rangelassen habe, so genau das Gegenteil, ja. Und aber jetzt kommt's ja. Das Gute ist jetzt, dass ich jetzt wieder nach dieser Zeit möchte ich jetzt wieder raus. Ja, ich möchte wieder das machen, was ich kann, und ich möchte auch wieder ein bisschen unter Leute und das macht mir auch Spaß genau.
Hey, jetzt habe ich wieder fast einen Faden verloren. Nein, das ist genau das Richtige, weil genau das war schon vor 3 Wochen noch ein bisschen anders. Also da hast du auch noch zwischendrin so, da warst du echt ein bisschen unsicherer jetzt und wusstest nicht so, wie kommt denn das an und wie ist denn das so? Und ich glaube, das hat mich auch sehr beeindruckt, als du dann so erzählt hast, weil ich hab dir dann gefragt, was war der schönste Moment der letzten 2-3 Jahre? Und dann hast du diese eine Tour, wo du, und das, also habe ich oft drüber nachgedacht, weil du so aus vollem Herzen sofort gesagt hast, naja, da bin ich in den Schwarzwald gefahren.
Genau.
Und dann bin ich noch eine Kurve und dann kommen noch eins weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin jetzt wieder richtig ernstzunehmend einen geilen Berg im Schwarzwald gefahren und so. Und da haben deine Augen geleuchtet und du warst so. Das hat mich,
Der Umschwung, ja, genau. Ja.
Und also davon musst du natürlich mehr machen. Also bist du jetzt wieder reingefahren schon?
Nein, noch nicht. Ich war jetzt auch bei meinen Kindern. Ich habe natürlich auch meine Kinder, kann ich jetzt auch sagen, weil es ist ja schon vorbei. haben ihr erstes Radrennen gefahren, die beiden Kleinen, der Toni und der Benno. Und die haben eine Tageslizenz gebucht und sind in Wangen das Radkriterium mitgefahren. Und das war natürlich ein einzigartiges erstes Radrennen und so. Und da sind wir über Wochenende ins Allgäu gefahren und haben dann da zugeschaut auch. Und das finde ich auch toll, wenn die Kinder so sich den Bewegungsdrang auch irgendwie in Sportarten, in Skifahren, Langlauf oder auch Abfahrt, Fußball spielen natürlich. Die haben im Garten schon einen eigenen Sprung, wo sie mit ihren Dirty Bikes rüberspringen können. Und der Bewegungsdrang einfach, wenn man das sieht und kann da mit den Kindern so viel machen. Im Allgäu ist ja sowieso so sportlich und du hast ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt das erste Radrennen, und er war natürlich stolz wie Hugo, ne, dass der Nachwuchs jetzt auch da. Gutes Mittelfeld. Ja. Also, ja, und
hast du die Reifen aufgepumpt davor?
Warst du
der Servicetechniker?
Wir haben aber bewusst darauf geachtet, dass die Jungs in dem Alter, also mit 10 und 11 Jahren, noch nicht das Material haben, was man denn als Profi fährt. Also die haben gute schlichte Rennräder aus Stahl. Der Kleine noch mit so ein bisschen kleineren Rädern, aber auch schon die schmalen Reifen. Ja. Ich habe natürlich alles, einige Schrauben waren locker. Mein Gott. Ich habe so hingestellt und habe dann die alle nachgezogen, habe den Lenker nochmal gerichtet, die Bremsen eingestellt, Kette geölt und Reifen aufgepumpt, dass sie zumindest mal sicher durchkommen.
Mega.
Ist auch nichts passiert, hatten Spaß und haben danach ihre Rennwurst gegessen. Da gibt's so Wurst. Und das war alles toll und die Leute waren auch begeistert, weil keiner wusste, dass ich komme.
Ja.
Und sind natürlich bei so einem Radrennen sind natürlich Radsport begeistert und haben mich dann auch viele erkannt. Und ich bin auch nicht bis zum Hauptrennen geblieben, sondern die Kinder wollten dann nach Hause und dann sind wir wieder nach Hause gedüst, ein bisschen auf die Couch liegen.
Aber du hast Spaß am Radfahren, das ist doch geil, du hast Spaß an den, freut mich, mega, das ist richtig, richtig cool.
Also. Es ist ja auch das, eben, ich hatte damals ja das Hobby, mein wirkliches Hobby, was ich, Radfahren fand ich, mit 9 habe ich ja begonnen. Dann das Rennrad auch, das Material dazu und dann diese ganzen Siege, die ich da einfahren konnte und das war einfach für mich die Motivation, dass ich immer dran geblieben bin, ja, und das ist heute noch so und damals habe ich den Hobby zum Beruf gemacht und jetzt habe ich halt wieder
den Beruf zum Hobby.
Ja, und auf dem Rad ist man wirklich mit Sauerstoff und so weiter und wie ich dir gesagt habe, man kann dann auch für sich mal fahren, man kann auch in der Truppe fahren, man kann das ja gestalten, wie man will.
Voll.
Und Spaß macht natürlich, wenn du ein bisschen was drauf hast, wenn das Shape gut ist und da bin ich ja selber dann derjenige, der darauf achten kann und muss auch, dass die Form ein bisschen stimmt.
Was kommt dann als nächstes? Wann kommst du zum Trainingslager? Das Gästebett ist gemacht. Wann kommt ihr rum nach Kalifornien? Ich will natürlich auch irgendwann mal mithalten können am Mont Ventoux. Aber da müssen wir ein kleines Trainingslager in Kalifornien. Wann kommt da rum?
Ich glaube, du könntest jetzt schon im Mont Ventoux fahren, mit ein bisschen Pause oder einfach mit dem richtigen Gang.
Kannst du mich auch schieben.
Das würdest du, glaube ich, gar nicht zulassen. Ich glaube, du bist so ehrgeizig, lieber kurze Trinkpause machen. Aber schieben würde ich, glaube ich, würde ich. Ich weiß nicht, ob ich dich das. Ich glaube, ich schätze dich da richtig ein, weil du hast einen gewissen stolzen Anspruch an dich. Und ich glaube, da würdest du gar nicht geschoben werden. Aber hier in Deutschland kommt der Winter, das ist klar. Und Radfahren macht auch eben. Also wir haben auch überlegt, wir müssen auf alle Fälle mal zweimal eine Woche oder zweimal oder dreimal 14 Tage irgendwo im Winter überbrücken. Und da dein Angebot, also ist natürlich gigantisch und
also ich meine das ernst, ne?
Und wir verstehen uns ja auch super, das ist ja auch, die Voraussetzungen stimmen und wir kommen gerne im Winter. Ja, also wirklich, wenn du da mal ein bisschen Zeit hast.
Und Kalifornien ist so geil zum Rennradfahren. Das war mir davor überhaupt nicht klar, dass diese Terminator betonierten, wahnsinnigen Flüsse, die nie Wasser drin haben, außer, glaube ich, einen Tag alle 10 Jahre oder sowas, die haben alle Fahrradwege nebendran.
Ah, okay.
Und deswegen ist das ein riesen, riesen Fahrradnetz, was du da, ich habe da 2, 3 Touren, Hollywood Sign zum Beispiel, man kann von mir, sind genau 108 Kilometer, genau zum Hollywood Sign.
Super.
Und am Ende, klingt auch extrem cool, fährt man den Old Mulholland Drive, fährt man dann, ist ein bisschen Gravel, aber dann kommt man dann hinten draus und das ist richtig, richtig steil am Ende. Und das ist schon ein epischer Moment, dann so oben hinterm Hollywood-Sign, LA liegt unter dir im Sonnenuntergang, wenn du das richtig timest und fährst bei mir am Meer los und endest da oben in dieser, also sowas, ich merke für mich, dass diese ganzen
Erlebnis, also der englische Destination Rides, dass man halt irgendwo hinfährt und gar nicht, also dass man eher das Erlebnis, dass man da was schafft, das ist das, was ich so krass finde. Auch meine Tour, da habe ich dir auch erzählt, dass da am Highway Number One hoch, wo ich Idiot falsch rumgefahren bin gegen den Wind und am Berg, hätte ich mal davor mich informieren müssen. Aber das war schon geil, da anzukommen.
Ja. Ja,
und das war schon echt ein episches Gefühl, von dem ich heute noch zehre und so weiter. Und das ist mir dann immer nicht klar, was das dann doch mit einem macht und dass man diese also das einfach machen und hingehen.
Ja, das sind dann diese Glückshormone auch, die dich dann den auch pushen. Und ich glaube, du machst es genau richtig, dass du dir ein Ziel setzt und gar nicht immer die gleiche Runde. Es gibt ja auch viele, die fahren immer nur die gleiche Runde und sind dann zufrieden, weil sie irgendwie dann trainiert haben und können abends was essen. Und dann gibt's die Leute, so wie du jetzt erzählt hast, die setzen sich ein Ziel, wo sie noch nicht waren, und nehmen das Erlebnis mit. Und wenn du das dann geschafft hast, ja, das war wie meine Schwarzwaldtour letztes Jahr. Ich habe damit gar nicht gerechnet und habe dann immer weiter gefahren. Auf einmal bist du da und dann auf einmal kommen diese Glückshormone, die natürlich sind, ja. Und die nicht irgendwie von Substanzen oder sowas kommen, das ist ein ganz anderes Thema, ja. Und dann ist man stolz auf sich selber und zieht das und vergisst das auch nicht.
Ich hatte aber die größten, also ich hatte im Sport viel größere Glückshormone, also je durch irgendeinen Drink oder was auch immer.
Auf alle Fälle.
Also so, das finde ich so krass, das bleibt ja dann am Ende. Schlechte Kopie, ja, aber am Ende ist es nicht ersetzbar, was der Sport einem geben kann und was so ein Erlebnis auch. Und das ist dann schon was ich dann total abgefahren finde, dass man sowas auch laufen oder auch gemeinsam. Und wir machen jetzt immer so monatliche Challenges und was auch immer. Und gestern Abend kommen da wieder 3-4 Leute und teilen dann wieder. Und da kommen wir wieder zurück mit diesen Erinnerungen und so weiter. Und da kommen jetzt Menschen und sagen so, Paul, ich habe durch dich einen ganz kleinen Schubser gekriegt. Und ich bin dir da zutiefst dankbar. Und das also so, ich erzähl's dir ja jetzt, weil ich da wirklich stolz drauf bin. Absolut. Weil ich mir denke, das ist krass. Und gleichzeitig habe ich ja eigentlich nichts gemacht. Ich habe nur Lead by Example. Ich habe einfach nur gesagt, ich mache jetzt jeden Tag 10.000 Schritte oder was auch immer. Und diese kleine Verabredung.
Ja.
Und dafür ist Internet dann auch richtig geil. Ja, und also dafür ist auch, und da komme ich zurück zum Instagram-Ding auch von mir, das ist ja schon geil, da auch mal zu sehen, dass im Internet viele Leute sich richtig krass für dich freuen.
Ja.
Und das sind schon ganz schön viel positive Sachen auch, die dann durch so Internet und Instagram und all sowas, und wenn man immer so denkt, alles Hate und alles ganz schrecklich und alles das hat schon auch sehr viele positive Sachen, von denen man sehr zehren kann und von denen man sich vor allem ein bisschen mehr trauen kann. Und bei mir war das dann echt immer faszinierend, was dann so ein Gruppengedanke dann doch, also wie viel man dann gemeinsam auch hinkriegt, wenn man das einmal verabredet und wenn man
absolut
irgendwie dann, ah fuck, ich muss es noch machen am Abend, aber ja, du bist dann schon immer sehr, sehr glücklich danach, wenn man es gemacht hat. Also
auf alle
Fälle. Es ist ja der kleine Arschtritt, der lohnt sich.
Richtig,
auf jeden Fall.
Richtig.
Und das ist tatsächlich
genau recht.
Was der Sport unfassbar, oder Bewegung einfach, nur draußen sein, Natur. Und das ist halt hier auch, also ich komme jetzt hier schon wieder her. Das ist der Kaiserstuhl, und Freiburg ist einfach einer der schönsten Orte, und was das Wetter dann doch ausmacht und der Blick, wie die Luft hier ist und so weiter.
Boah. Und da zähle ich auch, da kann so eine Woche Kalifornien im Winter, kann dich über den ganzen Winter schleppen.
Ja.
Also alleine die Erinnerung, ja. Und dafür macht man das, ja. Und ich bin jetzt, ich laufe jetzt auch auf die, dieses Jahr vielleicht 49, also auf die 50 zu. Und ich merke auch, dass ich dranbleiben muss. Also und wenn du dranbleibst, dann macht's auch Spaß. Dann läuft's besser. Ich kenne ja auch die Phasen, wo ich Motivationsprobleme hatte, weil Verletzungen, und ich konnte nichts machen. In diesen Phasen hänge ich dann durch, ja. Und jetzt kann ich kann das gestalten, und mir ist auch ganz wichtig, dass ein Jan Ulrich, die Leute, die mit mir fahren wollen, ist auch ganz wichtig zu wissen, dass ich auch langsam fahren kann, ja, oder dass ich auch nicht, die brauchen gar keine Angst vor mir zu haben, ja. Ich war mal vor 25 Jahren, habe ich das.
Du bist eine Stunde hochgefahren, jetzt sind es zwei.
Nein, das Radfahren ist jetzt nicht, es kommt mir nicht drauf an, dass man da Rekorde bricht oder nochmal zeigt, was man mal konnte oder so. Das ist ja völliger Schwachsinn, ja. Das Gleiche geht mir auch, wenn ich Skifahren gehe mit sag ich mal, irgendeinem Weltmeister von früher. Der muss mir auch nicht zeigen, was er kann. Ja?
Also,
weil da habe ich auch Angst vor. Dann sage ich lieber, oh Mann, da kann ich ja gar nicht mithalten. Wenn der dann kurz zeigt, natürlich, und du sagst, oh Alter, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Und dann fährt er wieder mit dir und gibt sich. Und genauso ist es auch bei unseren Events, da muss keine Angst vor haben. Das wollte ich auch sagen. Und das ist auch wichtig.
Was kommt denn jetzt noch so als nächstes? Was steht so an? Was machst du die nächsten 6-7 Monate? Was hast du für Pläne?
Ja, das ist ja jetzt auch letzte Woche rausgekommen, dass ich also eine Dokumentation über mein Leben mache. Das ist mit einer Amazon Prime Serie oder vier Teile, also so eine kleine Serie über mein Leben, über die tollen Sachen und die weniger tollen Sachen, und da werde ich alle Stationen meines Lebens nochmal bereisen, und da ist dann Konstantin und ein sehr guter Regisseur, der Sebastian Dehnert, mit dabei und zeigt das dann auf, und ich hoffe, dass das spiegelt mein Leben genauso wieder, wie es war. Da ist auch natürlich Ehrlichkeit und diese ganzen Sachen, wie es wirklich war, und dass man da wirklich mal die Hose auch runterlässt. Um das selbst für mich auch zu verarbeiten, so ein bisschen. Das ist ja das Thema, was ich schon viele Jahre habe, dass ich das nie wirklich selbst. Ich habe immer gedacht, ich kann das selbst verarbeiten, aber es holt dann immer wieder ein, weil ich es auch noch nie geäußert habe, und diese Doku wird kommen nächstes Jahr.
Muss ja unfassbar belastend sein, diese Gespräche zu führen, oder? Also so, ich meine, belastend, schwierig.
Ja,
also so,
es ist wie ein Eiterpickel, den man ausdrücken muss, ne? und dann geht's erst besser wahrscheinlich. Ja. Ne? Und ich hätte mir das vor einem Jahr oder vor zwei Jahren nicht vorstellen können, dass ich das mache, aber dann mein Umfeld hat mich dann ein bisschen motiviert und auch gesagt, guck mal, du hast es jetzt mit deiner Art von Verarbeitung hast es eben nicht geschafft. Da bist du eben auch abgedriftet in Alkohol, in Drogen und so weiter. Das war der falsche Weg. Ja, und versuch's doch mal so. Und natürlich habe ich noch schlaflose Nächte, wenn ich überlege, da auch meine schlimmsten Fehler dann auch zu bringen, und dann dafür, ich stehe dafür ein, und das habe ich schon immer gemacht, für Fehler einzustehen. Aber das Leben ist ein Auf und Ab, und es hat ja auch viele schöne, gute Sachen gehabt, und es ist sehr interessant, glaube ich. Also viele haben mir bestätigt, dass sie es gerne sehen wollen, und vielleicht ist es wirklich der Schritt der Verarbeitung, den ich jetzt mal brauche, um danach dann wirklich mal mich wieder auf andere Sachen zu konzentrieren.
Im Herzen sind wir eine menschliche Gesellschaft. Ich glaube, du unterschätzt auch teilweise, wie positiv Leute, also so, ich glaube nicht, dass da, also ich hoffe, dass Menschen dich als Mensch beurteilen, und muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also so, weißt du, so, du inspirierst sehr, sehr viele Leute,
natürlich,
und hast da sehr positive Sachen gemacht, und ich verstehe, dass das vielleicht, also für dich, ich meinte das eher persönlich, also es muss sauschwierig sein, sich da hinzusetzen. Also Hut ab, dass du das machst.
Das ist nicht leicht. Das gehört eine Menge Mut dazu. Das habe ich jetzt auch gesehen. Aber ich glaube, danach geht es auch mir persönlich besser.
Ja. Und gegebenenfalls kannst du ja darüber auch, vielleicht habt ihr mir ja schon einen kleinen Glimpse davon gezeigt. Das ist ja auch total interessant, weil du ja sprichst. Also du erzählst ja. Du erzählst, das ist ja wirklich wie wenn man sich hinsetzt, und du erzählst, wie war denn das so? Und das finde ich ist wichtig, weil deine Stimme ist was wert in der Situation, und das finde ich, kann man auch wertschätzen dann hinten raus. Und wann kommt das raus? Nächstes Jahr dann?
Das wird Ende nächstes Jahr wahrscheinlich rauskommen.
Ja, freue mich jetzt schon sehr drauf. Genau. Und da filmt ihr auch relativ viel dann wahrscheinlich drumherum.
Da filmen wir jetzt den ganzen Winter, das ganze Frühjahr noch. Es sind ja viele Stationen. Okay. Ich gehe dann auch in die Alpen, in die Pyrenäen, natürlich zu den Stationen, wo da früher was war. Auch Stürze und so weiter kommen. Also es ist nicht nur diese Erfolge in Andorra und wo alles war, sondern ich habe dir vorhin erzählt, wenn man zu den Ort des Geschehens geht, dann kommen die Erinnerungen hoch. Ja? Und ich habe das viele, viele Jahre jetzt verdrängt auch, und wollte das so irgendwie abhaken für mich, und das ging nicht. Ja? Das muss man aber wieder hochholen. Da sind viele, viele im Gehirn sind da, ich stelle mir vor, wie so viele Räume, die abgeschlossen sind, da muss man erstmal wieder ran. Und genauso wie ich mich jetzt seit 22 Jahren an den Mont Ventoux erinnern konnte und wo die Attacken waren, welche Kurve jetzt, wann wird es ein bisschen flacher und so weiter. Ich konnte noch genau mich erinnern nach 22 Jahren, und so kann ich mir das auch vorstellen, wenn ich wirklich zu diesen Sachen auch hinfliege oder hinfahre und das nochmal dort vor Ort alles wahrnehme, dass dann diese Blockaden im Kopf aufgehen und dass du dann nochmal dich erinnerst. Und es dann auch rauslässt, ja, also ausgesprochen nochmal erinnern und dann einfach rauslassen.
Ja, abschließen auch.
Irgendwann. Abschließen
also
damit.
So,
das ist das.
Es geht um die Zukunft. Es geht um
das. Ja, das habe ich jetzt so viele Jahre probiert, und das mein Weg war der falsche. Ich konnte es nie richtig abschließen, und das.
Wer weiß denn schon den richtigen Weg?
So, nein,
wollen wir auch mal nicht so tun, als ob
im Nachhinein schon. Also im Nachhinein schon. Aber das ist ja im Nachhinein. Das ist halt, das Leben ist so wie es ist. Und ich freue mich auch drauf, habe da sehr Respekt vor, auch was da noch kommt, aber ich habe da ein gutes Team um mich rum und auch Leute, die mich da wirklich motiviert haben, das zu machen. Und natürlich, vielleicht versucht man immer den leichtesten Weg zu nehmen und der leichteste Weg ist nicht immer der richtige. Man muss auch mal einen hoppligen Weg nehmen, einen schwereren Weg, wo man denkt, oh, das ist der Mount Everest, da muss ich rüber. Aber wenn man es dann geschafft hat, da sind wir wieder beim Thema, wenn man es dann geschafft hat, ja, dann ist es auch für immer ein prägendes Erlebnis.
Machst du noch weitere solche Touren? Also gibt es noch mal eine weitere Retour über was?
Ja, also wir wollen nicht zu viel machen. Also ja, ich will jetzt nämlich auch nicht auf den Markt hauen und so. Nein, wir wollen gute Sachen machen, von der Qualität her perfekt und auch ein bisschen rar machen. Mhm. Und ich will mich nicht verdrehen müssen. Aber das weißt du selber, wenn du machst halt Sachen, die da sieht man dir an, dass es dir Spaß macht, dass es aus deiner Idee kommt, dass du die Sachen wirklich, das ist für dich keine Arbeit, will ich sagen. Ja, und das sieht man. Und so will ich, da bist du auch ein kleines bisschen mein Vorbild, dass man sagt, Mensch, verbieg dich nicht, mach nicht immer, was die anderen sagen, sag auch mal nein und mach deinen Weg. Und da will ich jetzt hin, weil das habe ich oft nicht gemacht. Ja, und da heißt für mich einfach, ich tanze nicht auf jede Hochzeit, ich möchte mich rar machen, dann wird es auch was Exklusives und dann hat man auch noch Spaß dabei. So kann ich mir das vorstellen. So ist so der Traum.
Aber man merkt, wie viel Liebe du da ins Detail auch steckst. Also weißt du, so man denkt ja manchmal so, naja gut, geht er da hin und dann taucht er kurz auf und macht vielleicht zwei Fotos und weiß aber weder, wo wir langfahren und wer sonst irgendwas hat. Du, also kümmerst dich ums Hotel und kümmerst dich drum, wo der Parkplatz ist für die Leute und so weiter. Und sowas ist dann schon, ich glaube, das honorieren Menschen auch. Genau deswegen ist es dann besonders und genau deswegen macht es auch selbst wieder Spaß. Ne? Da ist es ja dann auch, und also das beschäftigt mich die ganze Zeit immer, ein verdienter Erfolg. Also weißt du, so der Berg, den man erklommen hat, der, wenn man den so mit links irgendwo hochgeschoben fährt, dann ist der ja nicht so viel wert, wie wenn man sich selbst, richtig, und das habe ich richtig, mal richtig. Irgendwo Tiger Woods Vater hat das irgendwann gesagt, dass der so, wenn du Erfolg hast, ohne dass du die Arbeit reingesteckt hast eigentlich, dann ist das nicht so viel wert, wie wenn du wirklich dir krass Mühe gegeben hast dafür.
Ja.
Und deswegen lohnt sich die Mühe. Ja. Egal wohin, egal in welche Richtung, lohnt sich's einfach, ein bisschen mehr Mühe sich zu geben. Und man kann immer ein bisschen mehr Liebe ins Detail stecken. Und man kann immer, und mein ganzes Leben war so, dass ich einfach mir Mühe gegeben habe und wirklich nicht so viel auch an mich gedacht habe, sondern auch mal anderen Leuten einen Gefallen gemacht habe. Und das lohnt sich. Also kommt ja dann doch irgendwann zurück.
Es ist was komplett anderes, als wenn ich jetzt ein Event mache, wo zwar mein Name oben dran steht, aber wo von anderen Leuten organisiert wird, von einer Hotelgruppe oder so, sage ich jetzt mal, oder irgendwelchen Leuten. Das ist was anderes, als wenn du es selber machen musst. Und da gehört natürlich auch ein super Team, das man vertraut, ein super Team dahinter und Mike und Dirk, ehemaliger Radprofi auch, der hat da auch Ahnung gehabt, die haben natürlich sehr viel geholfen, aber wie du sagst, wenn man selber, da steht dein Name drauf, du bist der Organisator letztendlich mit deinem Namen und mit deinem Team und dann, und was ich auch noch sagen wollte, du kannst nicht immer alles von Anfang an gleich perfekt machen. Also wir versuchen das, aber man lernt aus dem ersten Event für den zweiten, aus den zwei lernt man für den dritten und da wird's immer besser. Und das ist unser Anspruch auch, dass wir noch besser werden und noch besser und das Wetter kann man nicht hervorbeschwören, das ist praktisch Naturgewalt, aber sonst kann man sich da wirklich anstrengen, wie du gesagt hast.
Ja. War übrigens auch ein sehr schöner Moment, wie wir den Katzenbuckel erklommen haben bei 27 Grad blauem Sonnenschein und ich dann so dich gefragt habe, was war denn der schlimmste Berg deines Lebens und du dann so eine Horrorgeschichte von irgendeinem Regen, wann war das? Und da dachte ich, ja gut, da kann ich jetzt nicht mithalten mit dem lächerlichen Katzenbuckel hier auf dem Kaiserstuhl. Wo war das nochmal?
Oh, das war ja Galibier, das war 2000, also die schlimmsten Berge in Erinnerung sind ja immer die, wo man selbst verkackt hat. Und das war 1998, Pantani gewinnt letztendlich die Tour de France und ich verliere auf dieser ewig kalten und regnerischen Etappe über den Galibier rüber und
weil du keine Jacke dabei hattest, ne?
Oder? Ja, nicht nur das, ich hatte zu wenig gegessen, ich war das Jahr auch sehr mager, also magerer wie 97 bei meinem Tourgewinn, weil ich im Frühjahr auch da, das ist alles so zusammengespielt, im Frühjahr war ich zu dick und dann habe ich mich runtergehungert und runtertrainiert und extrem, dann war ich eigentlich war ich dann zu mager, kein Körperfett mehr drauf und hatte dann auch wenig gegessen und auch zu wenig an. Das war 4 Grad oben, Dauerregen und dann habe ich halt einen Hungerass gekriegt und habe dann 9 Minuten verloren auf Pantani, den Tag allein schon. und verliere dann die Tour mit 3:30 oder was, werde dann noch Zweiter, aber das war natürlich dann verkackt an diesem einen Tag. Und das bleibt immer in Erinnerung, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich ins Ziel gekommen bin. Also wie ich wirklich ins Ziel gekommen bin, da stand auch dann der Eule, unser Betreuer, genau hinter dem Zielstrich und hat meinen Fuß aus der Pedale rausklicken müssen, weil ich hatte die Kraft nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich da angekommen bin. Und ich hatte dann den Abend und die Nacht über so viel gegessen, dass ich dann wieder mit meinem Magen, und der war so mein Bauch war so dick, da musste ich noch eine Renny räumt den Magen auf. Aber nächsten Tag, die ersten 100 Kilometer, habe ich es brutal gemerkt. Ich dachte, ich kann nicht mehr durchfahren. Und dann gingen die Beine wieder auf, die ganzen Schlagstoffe sind dann rausgegangen. Und dann gewinne ich die Königsetappe mit gutem Wetter am nächsten Tag dann noch. Das war dann so wie so ein kleines Comeback, was auch gut hat.
Das ist die perfekte Abschlussgeschichte.
Ja.
Ulle, vielen Dank. Also es ist mein Highlight auf jeden Fall meines Podcasts, dass wir uns jetzt hier hinsetzen können, dass wir uns so unterhalten können. Das ist voll geil und ich freue mich wie ein kleines Schnitzel, wie du strahlst. Wie viel Spaß du am Fahrradfahren hast.
Das hat mir auch sehr Mega viel Spaß geil. Gemacht und ich bedanke mich auch bei dir, Paul, für deine Art und Weise. Und ich habe ja gesagt, du bist auch ein bisschen mein Vorbild geworden in manchen Dingen. Und dass du jetzt schon zweimal hier in Merding warst. Merding ist ja auch nicht gerade der Nabel der Welt.
Ich komme jederzeit wieder.
Und ich verspreche dir auch gerne im Winter, wenn du da bist und ein bisschen Zeit hast, auch möchte ich gerne deine Kinder, deine Familie mal kennenlernen, deine Voll. Frau, ja. Dass wir dann nach Kalifornien kommen.
Dann machen wir also schön Trainingslager. Dann machen wir einen perfekten da fahren wir Intervalle. Zweimal. Ja, da will ich einmal im Leben Intervalle. Was auch immer das ist.
Ich zeig dir dann ein paar richtig gute Programme, wo du dann auch schnell besser werden kannst.
Ich habe keine Ahnung, was Intervalle überhaupt sind. Also ganz schnell, kurz und dann wieder nicht.
Ja, es gibt lange Intervalle, es gibt 20 Minuten, aber es gibt auch diese kurzen Intervalle, wo man dann fast 100% seiner Leistungsfähigkeit über 40 Sekunden meinetwegen fährt, dann 2-3 Minuten Pause macht und das Ganze 10-mal und das Ganze im Training dann vielleicht 2-mal 10-mal, wenn du dann ein bisschen besser geworden bist, und da wirst du dann auch schnell merken, dass du dann noch schnell besser wirst.
Ja.
Noch besser.
Schreib
du bist ja, du bist ja auf dem Weg, dein Formaufbau sieht man ja mit so viel Kilos abgenommen und ist auch schön, dass du den Sport und so liebst auch und den Genuss aber trotzdem nicht vergisst. Weil man kann auch so ein bisschen, ich habe auch Leute kennengelernt, die dann so ein Flash bekommen haben und haben dann Sport zu ihrer Nummer 1 gemacht und alles andere liegen lassen, ja. Und die Familie vergessen und nur noch Sport und nur noch auf dem Fahrrad und so ehrgeizig geworden sind, obwohl sie keine Profis sind und noch einen Job haben.
Ja.
Und das genau bist du nicht und das schätze ich auch so.
Freut mich sehr, dass das so ist. Und ich freue mich sehr auf den Winter und ich freue mich auf all die ganzen anderen Tage, die wir noch vor uns haben. Und die ganzen italienischen Essen von Mikes Frau, da freue ich mich auch ein bisschen.
Von Marina.
Ich muss hier ein bisschen Druck machen, dass ich das nochmal kriege. Ich will diese Nudeln noch einmal essen. Vielen Dank und viel Spaß
in den
nächsten
Paul.
Wochen, was dann so passiert.
Ja, freue mich auch sehr. Dankeschön.
AWFNR, der Paul Ripke Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat 2-3 Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt's bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche dienstags neu in deinem Podcast-Player.